Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Herzlich willkommen. Die 14 Tage sind um, wir sitzen hier wieder.
Ja, wunderbar.
Mein Quietschestuhl ist auch wieder da.
Ja, wie immer.
Ja. Genau, und also, ihr wisst ja alle schon, nächstes Mal geht es dann um MH370, aber heute geht es um Manx 2. Schon mal gehört?
Nein.
Wird sich nachher erklären, warum nicht.
Nee, okay. Nee, noch nie, ganzes Leben nicht.
Wir flutschen nämlich zurück zum 10. Februar 2011, um mal direkt in die Folge einzusteigen. Wobei, wir können noch ein bisschen über deinen Urlaub quatschen. Du hattest ja ein bisschen Urlaub.
Ja, ich war vier Tage unterwegs.
Ja.
Ja, in Heidelberg. Hm. Hätte nie gedacht, dass Deutschland auch so schöne Flecken hat. War ja noch nie da unten. Also wir brauchten nicht fliegen.
Ja. Grüße an Heidelberger, falls welche zuhören.
Nee, genau. Ihr habt eine sehr schöne Stadt. Vor allem die Burg. Ja, doch, war cool.
Ja. Bin ich ein bisschen neidisch, hätte ich mir bestimmt auch gerne angeguckt.
Ja, kannst du ja machen, du hast ja ein Auto, kannst ja runterfahren.
Ja, aber das, also jetzt nächstes Wochenende fahren wir ja, aber da fahren wir ja nur Samstag nach Ulm und Sonntag wieder zurück.
Ja, das, genau, das ist ja Stresswochenende. Ja, genau, da war doch
chaotisch.
Was. Ja.
Aber wer kann gut mit Chaos umgehen, wenn nicht ich?
Ja, also, richtig, wollte gerade sagen.
Gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt trotzdem rein.
Genau.
Also, es ist der 10. Februar 2011 und wir heben heute ab mit einer Fairchild Swearingen Metro 3. Und zu Fairchild muss ich noch was erzählen. Eigentlich müsste ich das in die Outtakes packen, aber das ist so witzig. Also ich fand es zumindest witzig. Ich schreibe meine Skripte ja mal per Hand und dann tippe ich sie ja nochmal ab und füge noch was hinzu und so weiter. Und wenn ich das hier über das Tablet mache, nutze ich die Spracheingabe. Also ich drücke aufs Mikrofon und lese den Text dann einfach runter und das Tablet packt es mir quasi in Schriftform. Mhm. Also er macht keinen anderen Text daraus, er macht es mir nur dann in Schriftform, so wie du es jetzt lesen kannst. Und ich erkläre dem Tablet also Fairchild und gucke und das Tablet macht daraus Pferdschild.
Pferdschild, ach so. Okay, ja, hat er mich gerade nicht untergekriegt.
Das konnte er nicht. Ja. Ich musste so lachen. Pferdschild fand ich sehr lustig.
Ja, aber passt doch. In einer Pferdschild. Swearing in Metro 3, ist so gut. Ja, so manchmal, ne? Das ist aber auf dem Handy auch nicht anders.
Ja, das stimmt.
Wenn du da irgendwas hast. Ja.
Das war sehr witzig. So, aber wir wollten einsteigen. Also. Kurz und knapp gesagt, nennt man das Ding auch Metroliner. Das ist eine Turboprop-Maschine mit jeweils einem Propeller pro Flügel. Bist du schon mal Propellermaschine geflogen?
Nein.
Ich auch nicht.
Nein.
Ich weiß auch nicht, ob ich ein gutes Gefühl da drin hätte.
Oder? Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Nee, das war keine. Nach Österreich. Nee. Das war eine von der Lufthansa. Ne?
Ja.
Nee.
Ja.
Nein.
Ich weiß ja nicht. Gebaut wurde dieses Flugzeug von 1969 bis 2001 vom Flugzeughersteller Swearingen, benannt nach seinem Entwickler Ed Swearingen. Wobei man sagen muss, dass die Serienproduktion erst 1971 begann und das auch schon das Jahr war, als die von Firma Fairchild aufgekauft wurden. Der Flug vom heutigen Tag startet in der Hauptstadt von Nordirland, also in Belfast, und geht nach Cork, einer Universitätsstadt, die etwas landeinwärts an der Südwestküste Irlands liegt. Die Fairchild vom heutigen Tag mit der Typenkennzeichnung SA-227-BC Metro 3 hat Platz für bis zu 19 Passagiere. Sie ist 18,09 Meter lang und hat eine Spannweite von 14,10 Meter. Kommen wir jetzt aber endlich zu Manx 2 Flug 7100. An Bord befinden sich 10 Passagiere und 2 Piloten. Wir sehen also, es ist wieder nur eine kleine Regionalmaschine, wie auch im letzten Fall. Die Cockpit-Crew setzt sich zusammen aus dem spanischen Kapitän, 31 Jahre alt, 1801 Flugstunde Erfahrung und 1600 davon auf dem Metroliner. Er ist durch seine Herkunft im Besitz einer spanischen Berufspilotenlizenz. Sein erster Offizier ist 27 Jahre alt und Engländer. Er kommt insgesamt auf 539 Stunden in der Luft, davon 289 im Metroliner. Und beide Piloten sind fest bei Air Lada angestellt und der erste Offizier ist heute unser Flying Pilot.
Air Lada? Ich dachte, wir sprechen über Mengs 2. Hä?
Ja, ist ein bisschen verwirrend.
Ach, schon wieder sowas.
Und selbst
okay.
Ich war bei der Recherche verwirrt. Also eigentlich war die Verwirrung verwirrt.
Ja.
Das dröselt sich nachher so ein bisschen auf. Okay. Es wird nachher aber noch verwirrender. Aber ich würde sagen, wir fliegen erstmal los.
Genau. Okay.
Es ist 8.10 Uhr Ortszeit, als sich der Fairchild Metroliner mit rund 20 Minuten Verspätung vom Belfast City Airport auf den Weg nach Cork macht. Die Flugzeit ist eingeplant mit ein bisschen mehr als einer Stunde. Doch in Cork ist es an diesem Tag mal wieder sehr neblig. 8.58 Uhr. Die Fairchild Metro 3 hat den ILS-Gleitpfad für die freigegebene Piste 1-7 erreicht. Doch vom Tower erfahren sie, dass die erforderliche instrumentierte Landebahnsichtweite zu gering war. Sie sanken zwar unter die Entscheidungshöhe, starteten dann aber durch. Hiernach gab es vom Tower die passenden Radarvektoren, um entgegengesetzt auf der Piste 3-5 landen zu können. Sie hofften, dass die Sonne ihnen hilft, den Anflug trotz Nebel klappen zu lassen. Der Grund, warum sie um 9.14 Uhr einen weiteren Landeanflug ausprobierten. Doch auch jetzt war die Landebahnsichtweite immer noch zu gering und so starteten sie ein weiteres Mal durch. Und bevor sie es jetzt noch ein drittes Mal versuchen wollten, ging es nun erstmal in eine Warteschleife auf ungefähr 3000 Fuß Höhe, so 910 Meter.
Mhm.
9.35 Uhr. Die Sichtweite auf Landebahn 1-7 verbessert sich, auf ungefähr 500 Meter. Der Tower gibt Manx 2 7100, also nun ein weiteres Mal die Chance, einen Landeanflug zu starten. Sollten sie nicht in Cork landen können, würden sie ausweichen auf einen anderen Flughafen in der Nähe. Aber jetzt zurück zu Landeanflug Nummer 3. Sie erreichen mit ihrer Metro 3 den Gleitpfad, der sie am Ende auf die Landebahn führt, und so beginnen sie zu sinken. Das Flugzeug verschwindet im Nebel und sinkt langsam weiter unter die Entscheidungshöhe. Diesmal wollen sie die Landung nicht abbrechen. Doch aus unerklärlichen Gründen kippt die Fairchild Metro 3 plötzlich nach links, voller Schub auf beide Propellertriebwerke. Die Maschine rollt nach rechts. Dann berührt die rechte Tragfläche als erstes die Landebahn und trotzdem dreht sich die Fairchild weiter und schlägt dann kopfüber, also mit dem Kabinendach, auf die Piste. Als wäre das nicht alles schon genug, schlittert das Flugzeug jetzt verkehrt herum, noch ungefähr 200 Meter weiter, bis es endlich auf dem Rasen neben der Landebahn liegen bleibt. Und Nadja, erinnerst du dich noch an die Fälle aus unserem Podcast beziehungsweise dem einen ganz prägnanten Fall, wo erst gar nicht auffällt, dass Flugzeuge im Nebel kollidiert beziehungsweise verschwunden sind?
Ja.
Ist hier zum Glück nicht so.
Okay.
Denn das abgestürzte Flugzeug sendete ein Notsignal und daraufhin ging im Tower sofort der Notsender an und machte so lautstark auf das Unglück aufmerksam. Die Versuche des Lotsen, Manx 2 7100 zu erreichen, blieben unbeantwortet. Sofort wird die Flughafenfeuerwehr alarmiert. Sie rasen die Piste entlang, die immer noch im Nebel liegt, und erkennen dann die Fairchild. Die Triebwerke brennen mit dem restlichen Flugbenzin. Doch zum Glück kann die alarmierte Feuerwehr diese Brände innerhalb von nur 10 Minuten löschen. Jetzt, etwa gegen 10 Uhr am Vormittag, und nachdem die Flammen erstickt sind, geht es an die Suche nach Überlebenden. Und tatsächlich, 6 Menschen überlebten den Crash. Die anderen 6, inklusive der beiden Piloten, hatten leider nicht so viel Glück. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Unter ihnen 4 Menschen aus Großbritannien, eine Person aus Irland und der spanischstämmige Pilot. Nur 90 Minuten später, beziehungsweise innerhalb von den 90 Minuten nach dem Absturz, waren schon 4 Ermittler der Air Accident Investigation Unit, kurz AAIU, vor Ort. Noch am gleichen Tag werden die Flugdatenschreiber geborgen. Während nun also die Daten des Flugschreibers bei der AAIU in Dublin ausgewertet werden, geht der Cockpit Voice Recorder zur britischen Flugunfallbehörde AAIB mit dem Hauptsitz in Hampshire auf dem Gelände des Flughafens Farnborough. Hinzu kommen noch Ermittler der amerikanischen FAA und der NTSB. Der Flughafen Cork wurde nach dem Vorfall sofort geschlossen. Und es flammten so Diskussionen wieder auf, weil früher schon immer gesagt wurde, der Flughafen da ist halt einfach nicht gut, weil er war ständig im Nebel.
Mhm.
Und das kam ganz häufig vor, dass der Flughafen wegen Nebel geschlossen wurde, dass Flugzeuge da nicht landen konnten, dass Flugzeuge ausweichen, und deswegen hatte der so viele Gegner.
Ja, aber verständlich, ne?
Ja, ja. Jetzt aber zu den Fluglotsen, denn hier startet die Befragung. Die Ermittler erfahren so, dass Manx Tu 7100 bei ihrem ersten Landeversuch nur noch 30 Meter über der Landebahn waren. Beim zweiten sogar nur noch 27 Meter. Und trotzdem war die Landebahn anscheinend nicht zu sehen. Und jetzt bist du ja schon mal durchgestartet, zwar aus einem anderen Grund, aber magst du noch mal erzählen, wie es sich für dich angefühlt hat und wie es so war?
Ja, wie war das? Also ich habe das erstmal gar nicht mitgekriegt.
Mhm.
Und wenn die Frau vorne nicht geschrien hätte, dann wäre mein Herz nicht in die Hose gerutscht, ja, sagen wir mal so. Ja. Weil die hat vorne so geschrien. Und sonst hätte ich das gar nicht so mitgekriegt, ja. Also, das war jetzt nicht so ein mulmiges Gefühl oder so. Mhm. Also, wie gesagt, die Panik war einfach bei mir nur kurz aufgekommen wegen der Frau.
Ja.
Aber, mein Mann fand das richtig toll. Der hat gesagt, am besten nochmal drehen und nochmal durchstarten. Ja, der ist ja so, ja, so einer. Und, normal. Also, es war jetzt nicht so dramatisch, sag ich mal so. Also.
Ja. Okay. Nachdem die gesamte Absturzstelle fotografiert und dokumentiert wurde, inklusive Laserscan, wurden alle Wrackteile in eine Untersuchungseinrichtung der AAIU nach Gormanston gebracht. Das ist so ungefähr 300 Kilometer, also so 3 Stunden von Cork entfernt. Diese Halle ist dann nämlich groß genug, damit die Ermittler versuchen können, das Wrack der Fairchild wieder zusammenzusetzen. Es stellt sich die Frage, was passiert sein könnte. Lag es eventuell an einem der Leitwerke, am Höhen- oder eventuell am Seitenleitwerk? Diese werden wie üblich in alten Flugzeugen mit Drahtseilen bewegt. Ist hier eventuell eins gerissen? Die Ermittler finden nämlich defekte Drahtseile. Aber keine einzige ihrer Untersuchungen wies darauf hin, dass dies während des Fluges geschehen ist. Es sieht eher so aus, als wären diese beim Crash gerissen, beziehungsweise von den Rettungskräften bei der Rettung der Überlebenden durchtrennt worden. Das war also eine Sackgasse. Aber vielleicht bringt der Laserscan Licht ins Dunkle. Und das musst du dir so vorstellen, also der wird aufgestellt,
mhm,
und dann scannt der wirklich die komplette Umgebung,
okay,
und auch Teile, die, also wir wissen ja, dass die 200 Meter über die Landebahn geschlittert ist, und auch die Teile am Anfang.
Mhm.
Und so kriegen die ein genaues Bild, was in der gesamten Zeit
passiert ist. Ja, mega. Das ist schon krass, ne, mhm, oder?
Ja. Und bei den Daten zeigt sich eben das gesamte Bild des Unglücks. Und zwar von dem Moment an, als Manx Tu 7100 Landebahn 17 zum ersten Mal berührt hat. Und das mit der Spitze des rechten Flügels. Haben die Instrumente sie eventuell getäuscht? Es werden aufwendige Tests durchgeführt. Und trotzdem, bis auf die Schäden durch den Aufprall, ist auch hier nichts zu finden. Deshalb kommt es genau richtig, dass der Cockpit Voice Recorder ausgewertet wurde. Denn hier fällt auch nach kurzer Zeit schon etwas auf. Der Pilot ist zu hören, wie er sagt, dass er die Schubhebel zurücknehmen wird. Und fleißige Podcast-Hörer von uns werden jetzt aufhorchen, denn das ist total untypisch.
Ja, aber das, über sowas hatten wir doch schon mal gesprochen.
Genau.
Ja.
Aha. Das habe ich nämlich rausgesucht. In Folge 56 haben wir drüber gesprochen. Und zwar mit dem Namen Crash beim Überführungsflug. Also, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, hört da gerne mal rein. Weiter fällt den Beamten auf, dass die Geräusche der Triebwerke merkwürdig klingen. Fast so, als würden sie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen. Und wieder finde ich total verrückt, was die alles hören können.
Ja, das sag ja, die so ein Ermittler, das
ja, es ist wirklich,
das ist für mich so außerirdisch, so weiß ich nicht.
Ja.
Dass die also kleinen Puzzle teilen, was die da raushören.
Genau.
Ja, du musst aber auch echt geschult sein.
Ne? Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Aber eben genau dieser Sache wollen sie nun weiter auf den Grund gehen. Und dazu werden die Daten des Flugdatenschreibers gebraucht. Hier zeigt sich zwar, dass das linke Triebwerk schneller lief als das rechte, beziehungsweise der Propeller. Mhm. Allerdings ist das wohl bis zu einem gewissen Grad bei diesem Flugzeugtyp gar nicht so ungewöhnlich.
Okay.
Also nicht extrem, aber dass es ein bisschen mehr läuft, gehört wohl so. Das Ganze macht die Landung aber eben noch schwieriger. Außerdem scheint es so gewesen zu sein, dass der Pilot beim Zurückziehen der Schubhebel so weit zurückzog, dass der linke Propeller in die Schubumkehr ging. Die Propellerblätter stellten sich also in die entgegengesetzte Richtung. Und das könnte auch das Rollen zur Seite erklären. Der Pilot reagierte darauf, indem er vollen Schub gab, aber auch hier hatte ein Triebwerk mehr Power als das andere. Anscheinend der Grund, warum die Fairchild Metro 3 dann von links nach rechts rollte. Und wahrscheinlich wollte der Kapitän seinen ersten Offizier nur helfen, als er die Schubhebel übernahm. In Wirklichkeit verschlimmerte er so aber alles.
Ja, aber da ist das doch schon wieder so für mich jetzt, wenn ich das jetzt so höre, was haben die gelernt? Weißt du, wie ich meine? Weil das ist der, der Pilot
gewesen.
Ja, auch
da kommen wir gleich noch zu.
Ja, okay, siehst du, war schon wieder auf der richtigen Spur.
Ja, du bist gut, hast ein gutes Näschen. Denn auch hier wissen wir aus Episode 56, es ist einfach schwierig, ein Flugzeug zu steuern bzw. zu landen, wenn man nur einen Teil macht. Beim Auto zum Beispiel schaltet, fährt und lenkt ja auch nur einer. Weil wenn man versuchen würde, das aufzuteilen, da kommt es auch zu rucklern.
Mhm.
Das hat ja schon Sinn, dass das einer macht. Aber war das wirklich der Grund? Zeigt sich die Laufbahn der beiden Piloten anzusehen.
Ach, mir schwant schon wieder Fürchterliches.
Ja, du warst ja eben schon, hattest du ja schon einen richtigen Riecher.
Oh, meine Güte.
Der Kapitän zum Beispiel flog bis 2. Februar 2011 als Co-Pilot. Erst dann wurde er zum Kapitän ernannt. Und wenn wir jetzt nämlich mal nachrechnen, sind es nur 8 Tage vor dem Crash.
Mhm.
So kommt es auch, dass er als Verantwortlicher im Cockpit nur auf 25 Stunden kommt.
Ja, läuft.
Möchte nicht sagen, dass erste Offiziere schlecht ausgewählt sind. Um Gottes Willen, die können das auch. Die fliegen ja auch regelmäßig.
Ja, aber doch nicht für so eine Strecke, wenn man weiß, da ist sowieso Nebel und der hat noch gar keine Erfahrung.
Ja.
Okay, ich höre weiter zu.
Genau. Der erste Offizier war erst seit 3 Wochen bei der Airline angestellt. Und es kommt heraus, dass der Kapitän seine Ausbildung für die Fairchild noch nicht komplett beendet hatte. Und bevor du was sagst, der erste Offizier hat seinen letzten Checkflug auch noch nicht beendet.
Ja, aber so zwei, die kann man doch nicht gemeinsam fliegen lassen. Da muss doch wenigstens ein Erfahrener mit bei sein.
Da hast du recht.
Was ist hier los?
Das nennt man grün Krass. Auf grün vermeiden. Also wenn du nicht viel Erfahrung hast, bist du halt grün. Ne?
Genau, okay.
Genau, also eigentlich sollte immer jemand mit Erfahrung mit einem jungen Offizier oder eben jungen Kapitän fliegen.
Ja.
Aber...
Bin ich auch der Meinung, aber naja, wir hören weiter.
Aber jetzt wird's absurd. Ah, wir mögen absurde Dinge. Wobei es in dem Fall halt dann auch schwierig ist, weil da halt immer Menschenleben dran hängt.
Ja, eben.
Es haben wieder 6 Menschen ihr Leben verloren und dann ist das schon echt... Es ist einfach nicht...
Ja.
Ja, aber kommen wir jetzt zurück zu den Absurditäten. Wir wissen ja schon aus anderen Fällen, dass Piloten gerade auf kleinen Maschinen alles Mögliche machen müssen, weil es ja zum Beispiel auch keine Flugbegleiter gibt.
Mhm.
Bei dem Flugzeug aus dieser Episode kommt noch hinzu, dass die Fairchild nachts als Frachtflieger für die Royal Mail benutzt wird. also für die britische Post. Und das geht eben nicht, wenn Sitze verbaut sind. Also wurden abends die Sitze immer rausgeschraubt und morgens wieder reingeschraubt. Überlebende von Manx Two-Flug 7100 berichten gegenüber den Ermittlern, dass der erste Offizier noch kurz vor dem Einsteigen der Passagiere damit beschäftigt war, die Sitze wieder einzubauen und festzuziehen.
Das ist doch nicht dein Ernst, da würde ich gar nicht einsteigen.
Doch! Und er macht auch die Sicherheitsunterweisung und hat vorher noch das Gepäck eingeladen.
Und dann sollen sie sich auch noch aufs Fliegen konzentrieren. Ja, das läuft ja bei denen.
Ja.
Was ist denn das?
Also das ist schon alles sehr dubios und auch der Grund, warum die Ermittler jetzt noch tiefer graben. Denn anscheinend gab es auch einfach nicht genügend Ruhephasen. Doch wie kann das sein, dass ein Arbeitgeber da nicht drauf achtet? Und jetzt muss ich mich tatsächlich entschuldigen, denn ich sagte eben schon, dass es absurd wird, aber jetzt wird's völlig verrückt. Bei Nachforschung über Manx 2 zeigt sich nämlich, das ist gar keine klassische Airline.
Hä?
Ja, also sie haben zwar die Flugtickets verkauft, aber eigentlich gab es die Fluggesellschaft nur virtuell.
Wie genau sollen denn unsere Hörer und ich mir das denn jetzt vorstellen? Das gab es nur im Internet oder,
ja,
oder wie auch? Nee.
Doch. Also ja, heutzutage würde man Manx 2 wahrscheinlich einfach als Briefkastenfirma bezeichnen. Oder so ähnlich.
Ja.
Die Flugzeuge, mit denen geflogen wurde, hatten zwar die Aufschrift Manx 2, aber die Flüge selbst wurden von anderen Airlines beziehungsweise Piloten anderer Airlines durchgeführt. Mhm. Also das hatten wir, die waren bei Air Lada angestellt.
Mhm, genau, ach so, da war vorne.
Genau.
Genau.
Und mit dem Flugzeug wird das jetzt genauso, denn das Flugzeug gehört eigentlich einer spanischen Bank. Von dieser wurde es in Air Lada verleast. Und dann denkt man ja, okay, da ist zu Ende. Aber ist es nicht, denn Air Lada wiederum vermietete jetzt das Flugzeug an Flightline SL, die ihren Hauptsitz aber auch in Spanien haben. Außerdem gibt es zeitweise wohl auch Gerüchte, dass das Gehalt nicht immer pünktlich kam.
Aber wo genau kommt jetzt die Manx 2 her?
Ja, und genau das ist nämlich das Problem. Eigentlich nämlich nirgends. Also Manx 2 verkaufte die Tickets. Mehr aber auch nicht. Eine spanische Firma wartete dieses Flugzeug, angeblich. Und ich sage hier bewusst angeblich, denn die Bücher sind zwar sauber, also die Wartungsbücher, und genau das ist eben das Auffällige, was den Ermittlern so ein bisschen ins Auge springt, dieses Flugzeug hatte angeblich niemals Mängel. Und ein Flugzeug, das niemals Mängel hat,
nee,
gibt es nicht.
Unwahrscheinlich.
Also es müssen ja nicht immer große Defekte oder
Nein, ne, aber
Teile
mal eine Kleinigkeit oder so.
Genau, ja, aber auch da nichts. Und ja, also vielleicht war auch das alles zusammen der Hintergrund, warum sie nicht auf einen anderen Flughafen ausweichen wollten. Denn wir wissen auch, dass eben so viele Extrakosten verursacht worden wären, dass es wahrscheinlich dann für die Airline, virtuelle Airline, nicht existierende Airline, ich weiß es nicht, einfach zu viele Extrakosten geworden wären. Im Januar 2014 veröffentlicht die AAIU ihren Abschlussbericht und hier kommen sie zu dem Schluss, dass die wahrscheinlichste Ursache ein Kontrollverlust während eines Durchstartsversuches unterhalb der Entscheidungshöhe bei Instrumentenflugbedingungen war. Und es gibt noch weitere beitragende Faktoren, die erwähne ich jetzt hier auch noch mal kurz, zumindest einen Auszug davon. Fortsetzung des Anflugs über die der äußeren Markierung entsprechenden Position hinaus, ohne die erforderlichen Mindestwerte. Fortsetzung des Sinkflugs unterhalb der Entscheidungshöhe ohne ausreichende visuelle Referenz. Unkoordinierte Bedienung der Leistungshebel und der Flugsteuerung. Bedienung der Leistungshebel während des Fluges unterhalb des Flugleerlaufs. Eine Drehmomentverteilung zwischen den Motoren, die signifikant wurde, wenn die Leistungshebel unterhalb der Leerlaufdrehzahl betätigt wurden. Müdigkeit und Erschöpfung des Besatzungspersonals. Unzureichende Führungsausbildung und Prüfung während der Führungsfortbildung des Kapitäns. Unangemessene Zusammenstellung von Flugbesatzungsmitgliedern. Unzureichende Aufsicht durch den Betreiber und den Staat des Betreibers. Und weiter sind in dem Bericht insgesamt 11 Sicherheitsempfehlungen aufgeführt. Unter anderem die Durchsetzung von Flugzeitbeschränkungen für Flugbesatzung. Überprüfung des Lehrplanes für die Ernennung zum Flugzeugkapitän. Und dem Inhaber von Flightline SL wurde empfohlen, seine Betriebspolitik hinsichtlich einer sofortigen Umleitung nach einem wetterbedingten Landeabbruch zu überprüfen und geeignete Schulung für das für Flugsicherheit und unfallverhütende zuständige Personal zu stellen.
Ja, und haben Sie was gemacht? Konnte man nicht rausfinden.
Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Und ich bin auch der Meinung, dass es diese Fluggesellschaften gibt's nicht mehr.
Nee. Na, besser wäre es, ne? Also wenn die so an Murks machen.
Ja.
Das ist ja schon wieder unglaublich, ne?
Ja, was da dann irgendwie alles noch hinten dranhängt und irgendwie rauskommt, dann.
Du weißt ja, ein Toter ist schon zu viel,
ja,
ne?
6 auf jeden Fall.
Geht gar nicht, ja. Auch wenn da die Piloten jetzt selber unter waren, aber ja, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist ja.
Ja, es war wieder eine völlig absurde Folge.
Ja, absolut. Schon wieder unbegreiflich,
ja,
sowas,
genau.
Ne? Dass sowas überhaupt passieren kann,
ja.
Ne?
Ja, es ist alles verrückt.
Ja. Hammer.
Ja, aber damit sind wir dann auch schon am Ende.
Ja, es ist wieder soweit.
Wir müssen wieder 14 Tage warten, bis
ja.
es weitergeht.
Ja, genau.
Genau, also empfehlt uns gerne weiter. Guckt gerne mal rein bei TikTok oder Instagram. Und dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens in 14 Tagen.
In 14 Tagen, genau.
Habt eine schöne Zeit, viel Sonne, viel warm, wenig Regen.
Ja, genau. Und wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Sein erster Offizier ist der 27. ist hiernach gab es vom Tower. Sie erreichen mit ihrer Metro 3 den Gleitpfad,
ja.
Lag es eventuell an einem der Leite? An einem der Leite. Zeit, sich die Laufbahn der beiden Piloten anzusehen.
Oh, nicht schon wieder. Mir ahnt schon wieder. Schon wird nicht ahnt, aber wir.
Ja, du warst ja eben schon.
Nee.
Denn wir wissen auch, dass eben so viele extra.
Okay.